Die ersten beiden Staffeln von Cobra Kai wurden gehypt. Kann Staffel 3 mithalten? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Jecke und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber, dem Movie-Pilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland streamen kann, wenn es nicht bei drei auf einem Baum verschwindet. Ich bin hier verbunden mit meinen Kollegen Max Wieseler, unser Serienexperte. Hallo Max.
Hallo, ich hoffe, ihr habt alle auch euer gekühltes Korsbier schon auf dem Tisch und den Facebook-Chat offen.
Wie geht's, wie steht's? Das Bier ist schon leer oder nippst du noch dran?
Nee, war alles ausverkauft, weil der gute Johnny Lawrence ja immer alle Vorräte aufkauft in sämtlichen Supermärkten.
Und außerdem bin ich verbunden mit unserem YouTube-Boss und unserem Gesicht von Moviepilot bei YouTube, Yves Arievich. Hallo Yves.
Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Und dann auch noch Cobra Kai, win-win.
Hast du ein Stirnband gerade auf? Ich sehe dich leider nicht.
Sagen wir mal ja.
Okay, immer.
Weil man mich nicht sieht, sage ich mal ja.
Okay, stellt euch uns also vor, hier in voller Dojo-Montur mit Stirnband und allem drum und dran, die Fäuste gereckt, denn wir sprechen heute über Cobra Kai. Bevor ich aber weiter einsteige in dieses Thema, möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr gerade zufällig über diesen Podcast gestolpert seid, zum Beispiel in einem Artikel von Moviepilot oder weil ihr gerade nach Cobra Kai gesucht habt, ihr diesen Podcast natürlich auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine Folge und das hat große Vorteile, wenn ihr mehr Streamgestöber in eurem Leben braucht und nicht nur dieses schreckliche Regen-/Schneegestöber, was wir hier in Berlin in den letzten Tagen da draußen hatten. Abonniert unseren Podcast in eurer Podcast-App, die ihr gerne benutzt oder eben auch bei Spotify, bei Apple Podcast, Podcast Addict und was es da noch so drauf für die draußen für die verschiedenen Betriebssysteme auf eurem Handy gibt. Es lohnt sich wirklich, hier dran zu bleiben, denn wir haben jede Woche super spannende Themen und diese Woche sprechen wir über Cobra Kai und nicht nur Cobra Kai, sondern Staffel 3 im Besonderen. Wenn ihr Staffel 3 aus irgendeinem sehr, sehr seltsamen Grund noch nicht gesehen habt, aber die ersten beiden Staffeln, dann empfehle ich euch unseren ersten Podcast über Cobra Kai. Den habe ich vor ein paar Monaten mit meiner Kollegin Andrea, Shoutout an Andrea, aufgenommen. Da sprechen wir intensiv über unsere Beziehung zu Karate Kid und natürlich die ersten beiden Staffeln von Cobra Kai. In diesem Podcast hier aber wird es von Anfang an spoilerig, denn wir sprechen über die dritte Staffel. Wir haben alle Folgen gesehen. Wir sprechen da über nichts anderes, alles andere wird rausgeschnitten. Und in dem Sinne, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, hört zuerst den letzten Podcast, schaut die aktuelle Staffel und kommt dann wieder zurück zu diesem Podcast. So, Cobra Kai Staffel 3 ist jetzt seit einiger Zeit bei Netflix. Immer noch keine Staffel, die exklusiv für Netflix produziert wurde. Das muss man sich, glaube ich, auch, wenn man so das Production Value, also ja, das sichtbare Budget der Serie anschaut, immer vor Augen halten. Diese Serie wurde ursprünglich für YouTubes Premium-Angebot produziert. Das gilt auch für die dritte Staffel. Dann hat sich, da YouTube das Vertrauen in sein eigenes Content-Vision verloren hat, hat sich Netflix die Rechte an Cobra Kai gesichert. Und Staffel 4 ist auch schon in Arbeit. Das war dann die erste echte Netflix-Staffel. So, Staffel 3. Max, Yves, was war euer erster Eindruck?
Mein Eindruck, ich habe viel geweint. Das war mein erster Eindruck. Die dritte Staffel hatte bei mir nochmal eine ganz andere Wirkung als die ersten zwei Staffeln. Die hatte ich im Sommer letzten Jahres dann geguckt, als sie bei Netflix waren. Ich kann auch gerne nochmal auf Andrea verweisen. In dem anderen Podcast hat sie es auch gesagt. Ich bin nämlich nicht mit Cobra Kai, mit Karate Kid aufgewachsen. Und ich kannte die Filme vorher nicht. Und jetzt habe ich direkt vor Staffel 3 mir die ersten drei Karate Kid Filme nochmal angeguckt und dann hat die Serie nochmal eine ganz andere Wirkung und ist noch nostalgischer und rührender, glaube ich. Von daher fällt bei mir die dritte Staffel so ein bisschen aus dem Rahmen, weil sie dann nochmal ein ganz anderes emotionales Highlight war als die ersten beiden.
Ich bin mit Karate Kid groß geworden. Also ich war ein gigantischer Fan als Kind. Es war so Rocky für Kinder. Ich war ein Rocky-Fan. Und als ich von Cobra Kai überhaupt gehört habe, dachte ich mir, nein, jetzt gräbt man auch noch Karate Kid aus und gibt der Sache auch noch ein Revival. Ich war erstmal kein Fan von dieser Idee. Habe ich von all diesen großartigen Kritiken gehört und gelesen, dachte ich mir, okay, ich muss der Nummer eine Chance geben und war begeistert, habe auch gleichzeitig mich ein bisschen gehasst, dass ich das noch nicht früher geguckt habe. Und ja, Staffel 3 ist eventuell meine Lieblingsstaffel, muss ich wirklich sagen. Ich finde, es hat alles nochmal genommen, was die ersten zwei Seasons so großartig gemacht hat und ist nochmal stark weiterentwickelt. Also ich war von Anfang bis Ende begeistert und habe auch diesen Netflix-Fluch wieder gelebt, weil es kam am 1.1. raus und am 1.1. hatte ich es auch schon durch und war traurig, jetzt so lange warten zu müssen, bis es weitergeht.
Ich kann dir da absolut beipflichten. Also einerseits denke ich, nach jeder Staffel von Cobra Kai, ist das meine Lieblingsstaffel? Aber diesmal hatte ich doch ein sehr intensives, das ist meine Lieblingsstaffel-Gefühl am Ende dieser dritten Staffel, die ich auch nicht gleich am 1.1. geguckt habe, sondern an dem Sonntag, dem ersten Sonntag im neuen Jahr, früh hingesetzt, Cobra Kai geguckt, Sonntag war durch, war ein sehr angenehmes Gefühl und am Ende war ich wirklich erstaunlich zufrieden mit vielen Dingen und hatte auch so das Gefühl, das ist jetzt so die erste Vollendung so dessen, was Cobra Kai ausmacht. Was auch ein bisschen daran lag, dass ich im Vorfeld nach der zweiten Staffel schon größere Erwartungen auf jeden Fall an Staffel 3 hatte. Mhm. Wie sah das denn bei euch aus? Hattet ihr bestimmte Dinge, die sich nach Staffel 2 aus eurer Sicht ändern sollten in der Serie? Was habt ihr erwartet von Staffel 3? Yves vielleicht als erstes.
Also was ich wirklich von Staffel 3 mir erhofft habe, ist, dass es so ein bisschen, das was so die meisten, also wenn man Trilogien betrachtet, ist ja häufig so, dass im dritten Kapitel so ein bisschen zurück zum Anfang gegangen wird und was das eigentlich so ausgemacht hat, was es eigentlich besonders gemacht hat. Deswegen habe ich sehr darauf gehofft, dass wir sehr viele Szenen zwischen Johnny und Miguel erneut kriegen, weil Miguel hat ja diesen sehr, sehr, sehr schweren Unfall nach diesem Kampf. Also es war kein richtiger Unfall. Robbie hat ihn ja von der Treppe getreten. Und Johnny hat sich die Schuld daran gegeben, weil er hat diese Kinder auf diesen Weg nun mal gebracht. Und ich dachte mir, okay, wir brauchen jetzt wirklich sehr viel wichtige Szenen zwischen den beiden. Weil die beiden waren auch für mich so ein bisschen das Herzstück der ersten Season. Und da war ich sehr froh, dass wir das bekommen haben. Aber was wir dann alles noch darauf bekommen haben, obendrauf auf diesen Kuchen aus großartigem Karate, hat mich umgehauen.
Max, wie ging's dir? Wolltest du auch mehr von Johnny und Miguel sehen? Gab's andere Dinge, die du im Vorfeld der dritten Staffel dir gewünscht hast von Cobra Kai?
Also mehr Johnny geht immer. Ich habe mir tatsächlich mehr Johnny-Daniel-Team-Up gewünscht. Da läuft ja die Serie irgendwann so drauf hinaus, dass die beiden dann doch zusammenfinden. Und das, finde ich, habe ich bekommen in der dritten Staffel. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr Futter für die Bösewichte, für die Schurkenfiguren gehabt, weil die Cobra Kais waren in Staffel 2 dann doch schon sehr klischeehafte Bösewichte. Also vor allem Hawk und Kreese, finde ich. Und da hat die Serie geht ein bisschen mehr in die Richtung, oder auch Tori, die war einfach nur schablonenhaft für mich in der zweiten Staffel, finde ich. Und da hat die Serie jetzt viel mehr Hintergrundgeschichte noch denen gegeben.
Ja, das ging mir ähnlich, also insbesondere bei Kreese. Ich mochte Kreese, weil der mir halt, und das habe ich auch in dem letzten Podcast dazu gesagt, mir halt vorkam wie so ein gealterter Chuck Norris Delta Force Missing in Action Held, irgendwie aus den 80ern vorkam, der darüber gespült wird in die Gegenwart und dann mit den Zoomern irgendwie hantieren muss. Und er war aber, wie gesagt, in seinen ersten Auftritt in der zweiten Staffel doch sehr einseitig. Es gab so Hinweise über seine soziale Situation. Das war irgendwie in einer Folge oder so mal, wurde das mal thematisiert, dass er auch ziemlich, ja, geldtechnisch am Boden ist und vielleicht sein Ego größer ist als das, was er letztendlich besitzt und dementsprechend Cobra Kai viel wichtiger für ihn ist, vielleicht noch als für viele andere Leute in dieser Serie. Aber das wurde natürlich jetzt in der dritten Staffel alles viel intensiver dann auch thematisiert. Und das hat mich wirklich überzeugt. Da werden wir sicher noch im Detail drüber sprechen. Was war denn so euer Eindruck? Hat die Serie oder die Schöpfer, die Drehbuchautoren, irgendwas fundamental verändert an der dritten Staffel von Cobra Kai? In der Erzählung, im Fokus auf die Figuren, gab es irgendwas, wo ihr gedacht habt, aha, da ist wirklich eine große Weiterentwicklung in der Evolution dieser Serie?
Ich finde ja. Ich finde ja, weil gerade in der ersten Season ging es ja so ein bisschen darum, wir haben zwei Seiten, wir haben Cobra Kai und wir haben Miyagi-Do und das sind auch zwei unterschiedliche Philosophien und Sichtweisen und Weltbilder und wir hatten eigentlich keinen klar definierten Schurken, weil beide haben sich gegenseitig als Schurken gesehen und beide haben sich manchmal wie Schurken aufgeführt und manchmal wie Helden und ich glaube, wir als Zuschauer haben mal mit Daniels Team sympathisiert und mal mit Johnnys Team sympathisiert und dann wurde Kreese eingeführt, so in Staffel 2. Da hatten wir zumindest einen klar definierten Schurken. Und ich weiß, er ist sehr eintönig, gerade in Season 2 gewesen. Hat mich persönlich nicht gestört, weil ich sehe einfach, er hat so viel Spaß mit der Rolle. Und er ist so cartoony. Das ist dieser Palpatine-Effekt. Wenn man den Imperator hat, der ist auch einfach nur böse, weil er böse ist. Aber es macht so viel Spaß, ihm dabei zuzusehen, so herrlich böse zu sein. Und in Staffel 3 gibt es dann eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr stark finde, wo es mittlerweile drei Dojos eigentlich gibt. Miyagi-Do, Eagle Fang, ich weiß nicht, ob wir darüber nochmal direkt sprechen, und Cobra Kai. Und alle drei Senseis stehen je vor ihren Schülern und predigen ihre Lebensphilosophie. Und selbst ein John Kreese versteht man. Man ist nicht auf seiner Seite, aber man versteht ihn. Wir haben so drei sehr ungleiche Weltbilder. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich finde es auch eine der besten Szenen der gesamten Season.
Vielleicht einfach, um uns mal kennenzulernen, dass die Zuhörenden uns mal kennenlernen. Welchem Dojo würdet ihr denn angehören?
Cobra Kai unter Johnny Lawrence. Aber jetzt ganz klar Eagle Fang.
Ja, ich bin, glaube ich, auch eher Eagle Fang, wobei ich bei den Trainingsstunden im Park schon sehr oft daran denken musste, ob die Leute die Hinterlassenschaften ihrer Hunde von der Wiese aufsammeln oder die da bleiben und man dann da trainieren muss. Wenn ich an die Parks hier in meiner Umgebung denke, möchte ich nicht auf der Wiese stehen länger und, oh Gott, noch hinfallen.
Ich wäre auch Eagle Fang und ich glaube, damit sind wir jetzt alle drei geoutet als Johnny Lawrence Fans. Schüler.
Ja. Ich habe tatsächlich früher Karate gemacht, also ganz, 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 ganz vor Ewigkeiten, ja.
Konntest du denn dich jetzt mal allgemein gefragt bei den Trainingssequenzen in Cobra Kai irgendwie wiederfinden? Hast du da Flashbacks gehabt zu deiner Vergangenheit als Karate-Meister?
Als Karate-Schüler. Es gibt ein paar Elemente, die wirklich stimmen. Es gibt natürlich ist alles überzogen, wenn man die Leute da irgendwie in so einem Betonmischer trainieren lässt, dieser ganze Quatsch und so weiter oder diese übertriebenen Kampfchoreografien, das ist alles Quatsch. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie Daniel bei sich zu Hause so eine Kata übt, also diese Choreografie, das ist sehr Karate. Oder wenn man sieht, wie Johnny Lawrence die immer auffordert, sich in einer Reihe hinzustellen und sobald jemand irgendwie quatscht, kurz laut schreit, quiet! Das ist sehr Karate, ja.
Okay, und du musstest keine Gartenzäune streichen?
Ich musste keine Gartenzäune streichen, aber ich musste sehr viel Strafliegestütze und sowas machen, weil ich immer gequatscht habe und ein recht loses Mundwerk habe.
Auch keine Autos polieren?
Nein, eher so Strafrunden laufen im Kreis und sowas. Sowas schon, aber dieses Ganze nach dem Motto, ja, jetzt streichst du ein Auto und unterbewusst hast du Karate gelernt. Nein. Nein. Oder wir schicken dich mal eben auf ein Boot angeln und jetzt kannst du dich richtig gut verteidigen gegen Karate-Moves, weil ich habe dir das gerade unterbewusst eingetrichtert. Nein, so funktioniert das nicht.
Dann ist es nichts für mich.
Tut mir leid, wenn ich Weltbilder jetzt da draus zerstöre.
Also ich hatte in meiner Jugend eine Stunde Karate, so zum Ausprobieren, und bin dann daran gescheitert, dass meine Knie wehgetan haben, weil ich so, weil man da ja so einen speziellen Sitz hat, wo man auf den Knien und den Beinen sitzt. Und ich bin, erst haben die wehgetan, dann bin ich auch immer nach rechts und links gefallen. Und dann dachte ich, nee, spiel ich lieber weiter Fußball. Ja. Das ist meine glorreiche Karate-Geschichte. Max, irgendwelche Karate-Stories aus deiner Jugend?
Bei mir war es Judo und auch nur eine Stunde. Und dann sind 30 Kinder über mich rübergelaufen, weil müssen sie im Kreis liegen. Manche liegen auf dem Boden, da mussten sie immer über den Bauch rüberlaufen. Und es tat mir so weh, dann habe ich danach Ultimate Frisbee lieber gespielt.
Okay, bessere Wahl. Ihr seht schon, wir sind hier absolute Expertinnen, wenn es um Karate in Cobra Kai geht. Ich bin froh, dass wir hier Ifit hier drin haben, der sich ja jede Detailfrage zu den verschiedenen Philosophien der
Was habe Dojos ich mir angerichtet?
beantworten kann. So, aber zurück zu Cobra Kai Staffel 3. Ich habe natürlich nach den Veränderungen auch so ein bisschen gefragt, weil ich sie selber zum Teil zumindest wahrgenommen habe. Also positiv zum Beispiel, da werden wir vielleicht auch noch intensiver drüber sprechen, wenn es so darum ging, die Ehefrau von Daniel, das war Amanda,
ne? Genau.
Die Ehefrau von Daniel, der irgendwie mal was zu tun zu geben, zum Beispiel Menschen zu schlagen. Ein völlig unterschätzter Moment der Staffel. Also, dass sie einfach eine größere Rolle bekommen hat, aber dasselbe gilt für mich auch für Sams Storyline zum Beispiel, die im Vergleich zu den Staffeln davor für mich irgendwie noch an Bedeutung gewonnen hat, weil sie jetzt ein bisschen mehr war als die Tochter, die zwischen den Jungs steht. So. Wie in der Staffel davor. Was aber auch gleichzeitig dazu geführt hat, mein Gefühl, dass eine andere Figur, die aussieht wie ein 90er-Jahre-Boyband-Mitglied, etwas vernachlässigt wurde über weite Strecken der Staffel. Yves, du hast einen Kommentar?
Voll. Robbie hatte nichts zu tun und dann war er Anakin.
Ja, genau, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Max, vielleicht kannst du mal so ein bisschen kurz erklären, wo stehen wir denn am Anfang dieser Staffel?
Also die zweite Staffel endete damit, dass es einen großen Kampf zwischen den Schülern an der Highschool gab und alle Konflikte zwischen Cobra Kai und Miyagi-Do liefen hinaus auf so diesen großen Schulkampf. Und da kam es dann zu einem schlimmen Unfall, als Robbie Miguel von einem Treppengeländer runterschubst und Miguel im Koma liegt. Und da steigt dann auch die neue Staffel ein. Es war vorher ja nicht klar, oh, wird er aus dem Koma erwachen oder nicht? Ja, tut er. Aber er ist schwer verletzt und kann anfangs nicht mehr laufen. Und da machen sich, und dieser ganze Kampf hinterlässt halt wirklich tiefe Wunden bei allen, vor allem halt bei Daniel und Lord Johnny als die Lehrmeister. Daniel wird verboten, dass er bitte keinen Karate mehr unterrichtet und Johnny flüchtet sich in den Alkohol. Und natürlich auch die Schüler haben alle mit diesen Wunden zu kämpfen. Vor allem halt auch Sam, das hattest du eben schon angesprochen, die jetzt schon so ein bisschen unter PTSD liegt nach ihrem Kampf mit Tori und die auch noch sichtbare Narben immer jeden Tag an sich sieht, wenn sie in den Spiegel guckt. Und da steigt so die dritte Staffel ein. Und es geht halt darum, dass unter anderem halt Cobra Kai, die Arschlöcher von Cobra Kai werden noch arschlöchiger, um es mal mit Dimitris Worten zu sagen. Und Daniel und Johnny müssen so ein bisschen wieder die Balance in ihrem Leben finden. Daniel halt beruflich und privat. Und Johnny wird halt zum Mentor von Miguel und hilft ihm dann bei seiner Rehabilitation oder bei seiner Genesung.
Wo du die schon ansprichst, wie fandet ihr das denn, dass Miguel schon in der ersten Folge aufwacht? Ich meine, es wurde ja im Trailer für die Staffel schon geteased, dass er aufwacht. Und dann den weiteren Verlauf der Reha.
Ich fand es gut. Ich fand es gut. Hätten sie das jetzt lange gestreckt, hätte es keinen Sinn ergeben, weil sie sowieso schon ins Promomaterial gehauen haben. Ich glaube, wir haben schon im Promomaterial gesehen, dass sich seine Augen öffnen und wir haben ihn bereits auf dem Konzert mit Johnny Lawrence gesehen. Und ich mag es nicht, wenn so etwas so offensichtlich ist, dass es ohnehin passiert, dass man es dann ewig lange rauszögert, weil das ist, da stehe ich immer nicht drauf. Weil es einfach, es ist suggeriert mir, dass man gerade meine Zeit aktiv verschwendet. Und deswegen fand ich es gar nicht schlecht. Und ich fand es wohl auch sehr gut genutzt, weil, wie Max es ja richtig gesagt hat, was es aus Miguel gemacht hat, ist eine Sache. Aber es hat ja wirklich Folgen für jede einzelne Figur gehabt. Für Robbie, der nicht wirklich viel zu tun hat, was mich aber auch nicht gestört hat, weil für mich ist er die uninteressanteste Figur der Serie. Für Samantha, für Daniel und auch für Johnny. Und ich finde es halt auch immer wieder so schön zu sehen, wie Johnny krampfhaft probiert in Miguel, so das wieder gerade zu biegen, was er mit seinem eigenen Sohn nicht hinkriegt. Und die Szenen gemeinsam, wie er ihm Sensei-mäßig jetzt beibringen möchte, wieder zu laufen, großartig.
Meine Frage, die ich dabei hatte, war ein bisschen so der Zeitfaktor, wie schnell diese Regeneration von Miguel ablief. Weil ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber war nicht der große Kampf direkt nach dem Ende der Sommerferien?
Äh, ich Ich glaube ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass in dieser ganzen Season anderthalb Jahre vergangen sind. Vielleicht irre
ich. Ich glaube, es sind eher 2 Monate vergangen, weil dann ist ja schon, die Sommerferien sind ja in den USA im September zu Ende und dann die letzte Folge ist ja schon 19. Dezember. Genau. Da ist noch ein bisschen wenig Zeit verloren. Ich glaube auch, dass es vielleicht ein bisschen länger dann wahrscheinlich war.
Ja, also ich kann die Zeit nicht so richtig einordnen und einschätzen. Und gleichzeitig finde ich es auch gut genug, dass sie uns das nicht genau verraten. Das heißt, für alle, die sagen, hey, das geht viel zu schnell, kann die Serie sagen, nee, wir hatten einen ganzen Sommer noch mit reingeschoben.
Also. Obwohl, dann wäre Robbie ja ein Jahr im Knast gewesen.
Stimmt, verdammt.
Siehst ja, so? Das fand ich auch manchmal verwirrend. Wenn dann über Robbies Aufenthalt in dieser Besserungsanstalt gesprochen wird, hatte ich gegen Ende irgendwie das Gefühl, der war 2 Wochen weg. Das war irgendwie etwas seltsam. Aber es hilft auf jeden Fall nicht, dass es in L.A. spielt und dort gibt's ja quasi keine Jahreszeiten. Das ist nicht so hilfreich. Aber ich finde das auch nicht so wichtig letztendlich, weil ich glaube, vieles in der Serie wirkt auf eine gewisse Art realistisch. Es dreht sich halt viel um Traumata, um Bullying und so weiter. Auch Belästigung in dieser Staffel mit dem Tori-Handlungsstrang. Aber gleichzeitig ist viel auch so überhöht und genremäßig überhöht, was sich zum Beispiel auch bei der Quees Backstory zeigt, die ja wirkt wie ein 80er Jahre Vietnam B-Film im Grunde. Ja, und das gefällt mir auch sehr gut.
Das finde ich auch gut. Ich finde, die Serie weiß immer ganz genau, wann sie sich ernst nehmen muss und wann überhaupt nicht. Und vergisst halt auch nicht, dass es immer noch das Franchise ist, das sehr cheesy war. Ich meine, es gibt so viele Momente in dieser Serie, wo man eigentlich die Polizei ruft, wo man sagt, okay, nein, wir müssen jetzt irgendwie mal rechtliche Schritte irgendwie in Erwägung ziehen. Aber das macht man nicht, weil in dieser Serie löst man das mit Karate. Und ich finde es gar nicht schlimm, weil es hat sowas von einem Nachmittags-Anime. Das ist wie Dragon Ball, nur ohne Fantasy-Elemente. Wir regeln das beim großen Turnier. Und ich finde diese Elemente nicht nur nicht schlimm, ich finde, die gehören einfach in diese Welt so krass rein, wie in Star Wars ein Lichtschwertkampf oder so. Es ist einfach Teil dieser Welt. Man sollte diese Welt nicht so ernst nehmen, aber die Figuren und Schicksale ernst nehmen.
Das spiegelt sich dann auch konkret bei Miguels Rehabilitation wieder, die natürlich auch in den Methoden von Johnny minimal übertrieben ist. Ja. Aber vor allem immer sein Versuch, eben irgendwie so wie mit einer Angel irgendwie so einen Köder vor die Nase zu halten, damit er dann aufsteht. Was war denn euer Eindruck, wie sich die Beziehung von den beiden verändert? Wird da was weiterentwickelt zwischen Johnny und Miguel in der dritten, ist immerhin schon dritten Staffel, in der ihre Geschichte erzählt wird?
Ich würde sagen, sie wird eher noch gefestigt. Also vorher gab es ja schon so eine Vertrauensbasis, war sein erster Schüler mit Cobra Kai. Und jetzt ist noch eine viel persönlichere Bindung. Er war ja mal schon so ein Ersatzvater für Miguel. Und jetzt hilft er ihm halt bei seiner Genesung. Und das wird alles noch viel gefestigter. Und ich finde das noch spannend, wo sich das hin entwickelt. Jetzt, wo Miguel dann auch am Ende der Staffel auch noch mal die Gegenseite erfährt von Daniel LaRusso noch mal was, also alles, was Johnny ihm erzählt hat über seine Vergangenheit noch mal aus der anderen Perspektive und wie er dann als Vermittler dazwischen steht. Das finde ich alles sehr spannend, diese Beziehung.
Ja, und es ist halt auch cool, sag ich mal, geschrieben, dass Miguel ja gar nicht mitbekommen hat, wie hart Cobra Kai abgedriftet ist in seiner Abwesenheit. Weil es gab ja diesen Moment am Ende von Season 2, wo Kreese Cobra Kai komplett übernommen hat. Und das hat ja Miguel alles gar nicht mitbekommen. Das heißt, wenn er zurück zur Schule geht und mitkriegt, was habt ihr mit Dimitri gemacht? Ihr habt ihm den Arm gebrochen? Was ist hier und dort passiert und so weiter? Und damit kann er sich gar nicht identifizieren. Ich finde, es wird auch sehr gut einfach weitergeschrieben, sein Arc, weil am Ende von Season 1 hatte Miguel seinen düsteren Moment, wo er beim Turnier gecheatet hat und auch Johnny eigentlich damit überhaupt nicht einverstanden war. Und dass er jetzt einfach sieht, wohin das führen kann, wenn man keinen Johnny hat, der zumindest sowas wie Reue empfindet, das sieht er jetzt. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass es dort immer wieder Annäherungen gibt. Und das, glaube ich, führt auch zu einem der besten Punkte, diese ganze Daniel-Johnny-Dynamik, oder?
Ja, also da bin ich sowieso ein riesen Fan von. Das wird ja im Grunde schon in der ersten Folge angedeutet, dass die beiden mal ihre Beziehung auf die Reihe kommen müssen. Wenn es dann darum geht, dass sie zusammen Robbie suchen. Und das verliert sich dann so ein bisschen, weil Robbie im Grunde beiden eine Absage erteilt. Er hat beiden Vaterfiguren in seinem Leben, von beiden wurde er enttäuscht. Daniel, weil er ihm im Grunde die Polizei, der Polizei ausliefert, das auch nicht unbedingt strategisch klug tut, und Johnny, weil Johnny und so. Und während Johnny sich so intensiv um Miguel kümmert, als, wie ihr auch schon gesagt habt, also als würde er da wieder ganz machen, was er bei seinem eigenen Sohn eigentlich ruiniert hat, während er sich darum kümmert, verliert er halt seinen eigenen Sohn dann irgendwie komplett aus den Augen und der geht natürlich dann in eine ganz andere Richtung, über die wir auch sprechen müssen. Und Daniel und Johnny kommen dann erst wieder am Ende wirklich irgendwie so konfrontiert mit der Realität und einer alten Freundin so zusammen und merken, hier so geht's nicht weiter. Was für mich der größte Schritt so ist für die Serie. Also, weil ich muss sagen, ich mag die Teenager. Manche, die nicht aussehen wie Boyband-Mitglieder in der Serie, aber sie sind mir bis zum gewissen Grad auch irgendwie egal, weil ich persönlich hänge an Johnny und Daniel. Vielleicht wollt ihr die Teenager verteidigen.
Nö, ich geb dir da komplett recht. Also ich hänge auch zu 100% an Johnny und Daniel. Und die Teenager spielen die zweite Geige. Aber ich finde die Teenager gleichzeitig auch nicht schlecht. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich sage, oh Gott, jetzt schneiden wir wieder zu dieser Plotline. Ich finde sie komplett vernünftig für eine neue Generation, weil das ist ja immer noch das Franchise Karate Kid. Und deswegen finde ich das vollkommen okay, dass wir eine neue Generation von Karate Kids haben. Aber für mich im Fokus die interessantesten Szenen sind halt alle Charaktermomente für Johnny und Daniel. Und gerade wenn man bedenkt, wie man Johnny noch betrachtet hat, als man damals Karate Kid 1 gesehen hat, ist das eine Meisterleistung, aus welcher Linse man ihn heute betrachtet.
Max, was hältst du denn von der Entwicklung von Daniels und Johnnys Beziehung? Hast du das Gefühl gehabt, dass das zu lange hinausgezögert wird? Ist es stimmig, dass es jetzt erst am Ende wirklich der dritten Staffel passiert, dass sie da mal irgendwie auf einer Augenhöhe über die Fusion ihrer Ansätze nachdenken?
Also ich glaube, die Serie lief schon ein bisschen Gefahr, dass das wirklich zu sehr hinausgezögert wird, weil es gab ja immer so im Verlauf auch der ersten zwei Staffeln so Momente, wo die beiden sich angenähert haben. Dann meistens spielt Alkohol dann eine Rolle und dann sind sie beide kurz Buddies und dann irgendein Trigger passiert und dann plötzlich bekämpfen sie sich wieder und hauen sich die Köpfe ein. Und ich glaube, das hätte die Serie nicht noch länger hinauszögern können. Von daher finde ich das aber gut, dass das jetzt zum Staffelende passiert. Das ist so ein emotionaler Höhepunkt in der Beziehung zwischen dieser beiden, um die es ja eigentlich auch geht in der Serie. Es sind zwei Männer, die an der Vergangenheit festhalten und ihre alten Fäden nicht verarbeiten konnten. Und da läuft es hinaus, dass die beiden einen Weg in die Zukunft finden und den vielleicht auch gemeinsam finden. Natürlich wird es auch in Staffel 4 bestimmt wieder Kabbeleien zwischen den beiden geben, weil sie halt komplett unterschiedliche Philosophien leben und jetzt gemeinsam ein Karate-Dojo führen. Von daher wird das, glaube ich, noch spannend. Aber ich finde das gut, dass die Serie jetzt diesen Schritt schon gegangen ist und die beiden zueinander führt. Und natürlich, wenn auch noch Elizabeth Shue da dran schuld ist, dass die beiden wieder zusammenführen. Was will man mehr?
Ich finde gerade auch die Endszene zwischen den beiden so schön, weil sie auch so herrlich nonverbal ist, wo wir einfach diese Coverversion von In the Air Tonight haben. Ich meine, welches 80er Jahre oder 90er Jahre Kid hat da keine Gänsehaut bekommen? Aber gleichzeitig muss ich sagen, was ich an dieser Szene auch so spannend fand, wo die beiden wirklich zusammenkommen, dass sie mit dieser Szene ein wenig John Creases Philosophie bestätigen, weil seine Philosophie war The enemy of my enemy is my friend. Und er hat auch dazu beigetragen, dass die beiden gezwungenermaßen sich zusammenschlagen, weil sie jetzt einen gemeinsamen Feind haben. Das finde ich schon irgendwie clever.
Ja, In the Air Tonight, darüber muss ich jetzt sprechen. Ganz, ganz elementar bei der dritten Staffel von Cobra Kai, In the Air Tonight von Phil Collins. Nein, ich saß da und dachte, da trauen sie sich aber wirklich was, weil einer der berühmtesten Momente des 80er-Jahre-Fernsehens, und zwar in einer der ersten, wenn nicht sogar der ersten Folge von Miami Vice, die ja aller Welt gelehrt hat, was cool ist in den 80er-Jahren, von In the Air Tonight begleitet wird. Und da dachte ich auch, ja, okay, naja, der Song ist für mich schon sehr vorgeprägt, Aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie sich daran trauen. Das wollte ich nur noch mal einwerfen, um zu zeigen, wie alt ich bin. Und das Zweite, was ich anmerken wollte, was Max auch schon angedeutet hat, das ist so eine böse Nebenbemerkung, die ich über Cobra Kai gelesen habe, aber die ich irgendwie auch stimmig finde und vielleicht gar nicht so böse, ist, dass die Serie halt so ein bisschen einem Idiot-Plot folgt. Das heißt, der Idee bei der Erzählung, dass alle zu wenig wissen, also dass quasi eine entscheidende Information alle Konflikte auflösen würde. Und das hast du halt bei Daniel und Johnnys Beziehung häufig, dass da so Missverständnisse sind, ne, jetzt hat er wieder ein blaues Auge, mit dem kann ich ja sowieso nichts anfangen und dann weißt du nicht, wie es entstanden ist und so weiter und so fort. Alles ist immer eigentlich sehr leicht zu lösen, aber da die entscheidenden Informationen vorenthalten werden, muss dann der Konflikt weiter ausgetragen werden. Weshalb ich auch insgesamt froh bin, dass sie dann wirklich am Ende dieser Staffel zumindest auf einem Grundstück nebeneinander stehen, in der Hoffnung, dass sie auch wirklich zusammenarbeiten können. Weil das so auf Dauer, glaube ich, auch nerven kann, wenn immer künstliche Konflikte eingeführt werden. Aber vielleicht, weiß nicht, vielleicht übertreibe ich das auch, aber das war in der dritten Staffel schon, in der zweiten Staffel schon manchmal so das Gefühl, dass künstliche Konflikte eingeführt werden, damit die Figuren nicht auf einen Nenner kommen.
Ich geb dir ja recht, gerade mit dem Idiot-Plot, aber auf der anderen Seite, ich sehe halt Cobra Kai, das haben schon viele Leute gesagt, ist auch irgendwo eine Soap. Es ist irgendwo eine Soap-Opera mit Karate und ich glaube, das gehört einfach in dieses Genre mit rein. Also genau diese Plot-Informationen bestimmten Charakteren zu geben und anderen vorzuenthalten, damit die so überreagieren. Gleichzeitig finde ich, passt es extrem zu Daniel, wenn er seine Tochter sucht und sie nicht findet und sie dann in der Wohnung von seinem Erzfeind findet, eventuell auch noch mit Alkohol, dass er so ausrastet, weil Daniel trotz seiner Lehren von Miyagi ist auch ein Hitzkopf und ich finde, es ist trotzdem sehr konsistent geschrieben für diese beiden Figuren und gerade diese Engstirnigkeit, die beide haben, finde ich, passt dann doch sehr gut dazu, dass es nicht viel braucht, bis die beiden wieder sich auf die Nase hauen, weil es passt einfach zu diesen beiden Figuren so gut und auch zu dieser Grundaussage, wie ähnlich sie sich eigentlich sind, aber wie dieses verbohrte Denken dazu führt, dass sie in sich das Feindbild sehen und alles, was sie an sich selbst hassen, auf den anderen projizieren.
Das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, den man immer wieder erwähnen sollte, dass Daniel ist nicht perfekt. Never forget Karate Kid 3, wo er einfach das schlimmste Arschloch aller Zeiten ist und einfach sein Ego alles überstrahlt in diesem Film. Also er läuft schon Gefahr, einfach so ein Hitzkopf und sehr viel egozentrisch ist dabei. Also er ist nicht perfekt.
Ja. Was passiert in Karate Kid 3? Kannst du das nochmal ganz kurz erklären? Woran äußert sich, dass er ein Arschloch ist? Weil ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen.
In dem dritten Teil zwingt er quasi Mr. Miyagi ein Bonsai-Geschäft aufzumachen und will das groß machen. Er will die Schule schmeißen und jetzt Verkäufer werden und spricht dann auch immer sehr mit den Händen, also sehr italienisch spricht er dann auch und sagt, ja, wir machen das hier und das ist unser großes Marketing und wir sind die coolsten. Und also da ist sein Ego schon sehr groß und Mr. Miyagi steht immer so hilflos da und will einfach nur seine Bäumchen schneiden und weiß nicht, was mit ihm so richtig geschieht.
Ja, und dann wird er ja wirklich in Teil 3 auch das erste Mal zur dunklen Seite der Macht verführt. Das, was wir jetzt so ein bisschen mit Robbie gerade sehen, wurde ja mit Daniel gemacht in Teil 3 von diesem ominösen Charakter namens Silver, der uns ja sehr sicher in Season 4 jetzt erwarten wird. Also ich bin sehr gespannt, wie die den zurückbringen. Gleichzeitig, ich weiß, wir gehen so ein bisschen all over the place, aber wenn die den zurückbringen, für mich ist er keine Gegnerfigur für Johnny je gewesen, sondern für Daniel. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das machen und wie es sich anfühlen wird.
Silver ist der Kumpan mit Kreese in dem Gefangenenlager.
Richtig, richtig.
Den Kreese am Ende anruft, weil das immer wichtig ist in Cobra Kai, dass Leute entweder Facebook-Mitteilungen kriegen oder Leute anrufen am Ende einer Staffel. Das ist immer der große Cliffhanger.
Na, in Teil 3 war das wirklich auch der Plot, da hat er ihn auch angerufen, da ist er extra angereist, um Daniels böser Sensei zu werden, um ihn wirklich zur dunklen Seite der Macht zu ziehen. Das war wirklich teilweise der Plot in Karate Kid 3.
Da hat ja die dritte Staffel jetzt so ein bisschen auch mit den Fanerwartungen gespielt, dass man dachte, das waren ja drei Vietnamkriegssoldaten und der eine mit Pferdeschwanz und alle dachten, oh, das ist Terry Silver, weil Terry Silver definiert sich durch seine schwarze Haarpracht und dass er böse ist. Und als der dann getötet wird, ist ja auch direkt, als dieser Mann getötet wird, wird der andere dann auch noch als wirklicher Terry Silver offenbart.
Mhm. Generell fand ich diese ganzen Flashbacks von John Kreese sehr gut, weil die haben mich auch so ein bisschen, die haben es auch wieder so full circle gebracht, weil auch er war mal der ultimative Underdog. Ich finde es so cool, wie sie mit diesem Konzept der Underdog-Story immer spielen und zeigen, wir feuern ja immer Underdogs wie Rocky Balboa an, aber aus dem Underdog kann Mistkerl werden und aus dem Underdog kann eine Heldfigur werden. Und alles, was wir so in den ersten Zügen dieser paar Flashback-Episoden sehen bei John Kreese, ist recht heroisch und selbstlos und wir haben Empathie für ihn und wenn er sich auch für dieses Mädel einsetzt. Und danach haben wir halt wirklich eine Supervillain-Origin-Story und mit allen Klischees, die halt irgendwie dazugehören. Und ich fand das doch sehr, sehr spaßig, sehr unterhaltsam.
Ich fand es auch super, schon allein, weil es so übertrieben ist.
Ja.
Weil das Übertriebene, glaube ich, dieser Flashbacks auch kaschiert, dass sie offensichtlich kein Geld hatten, um da mehr als 3 Bäume im Hintergrund aufzustellen. Und das gefällt mir auch. Die Serie, die kostet ja irgendwie nur ein Apfel und ein Ei gefühlt. Zumindest sieht sie so aus, als würde sie nur ein Apfel und ein Ei kosten. Und dafür trauen sie sich aber trotzdem große Sachen. Also eben zum Beispiel die Fights im Finale, die dann mit langen, schnittlosen Einstellungen umgesetzt werden. Und eben, ja, machen wir eben Flashbacks in die 60er Jahre, 70er Jahre und dann noch rüber nach Vietnam und so weiter. Obwohl weder für das Period Piece noch für den Vietnamkriegsfilm wirklich das Budget da ist, aber sie machen das eben in so einem Ton, in so einem genrebetonten Ton auch, dass man ihnen das alles abnimmt. Und das war in der Staffel wirklich ein schönes Element, eben auch gerade bei Kreese, wo das ja nicht nur dazu da ist, um so ein bisschen mühselig hintenrum seine Backstory zu erklären, sondern wo es dann wirklich auch ein wichtiges, ja, symbolträchtiges Element so der Erzählung wird, nämlich im Finale, wenn dann der Kampf zwischen Kreese in dem Flashback mit seinem Vorgesetzten, der ihn einfach komplett belogen hat, was das Schicksal seiner Freundin oder Verlobten daheim angeht, wenn das quasi gegengeschnitten wird mit den Kämpfen in der Gegenwart, mit seinen neuen, also seinem neuen alten, seinen Schüler Johnny Lawrence. Und wie habt ihr das denn interpretiert, dass da diese beiden Zeitebenen auf einmal quasi in der Serie zusammentreffen? Was sagt uns der eine Kampf über den anderen aus?
Max?
Ich wollte gerade an Yves übergeben.
Okay, gut, dann. also erstmal, also den Kampf in der Vergangenheit, der hat uns zumindest damals noch einen John Kreese gezeigt, der sowas wie Ehre besessen hat und sowas wie extreme Empathie. Und als er da aber seinen Vorgesetzten in, die Cobra-Grube hat fallen lassen, ist halt dieser Cobra Kai John Kreese geboren worden. Und ich fand generell diese ganze Sequenz herrlich überdreht, aber auch passend, weil sein bis dato vernünftiges Weltbild erschüttert wurde. Und dann sehen wir genau diesen Typen, der genau mit derartigen Lügen arbeitet in der Gegenwart, um den Sohn von seinem ehemaligen Schüler zu entfremden. Und das ist dann dort zu einem krassen Kampf fand. Aber ich finde generell in allen Sequenzen fand ich schön, dass in dieser Season haben wir gesehen, dass jeder einzelne Sensei sich mit der anderen Philosophie in irgendeiner Form vertraut machen musste. Johnny musste wesentlich mehr Empathie haben in dieser Season, um wieder einen Draht zu Miguel zu finden. Daniel musste etwas aggressiver werden, anstatt passiver, gerade bei seinem Trip in Japan. Und letztendlich hat ihm ja diese Technik geholfen, um den Kampf zu gewinnen zum Schluss. Und Kreese haben wir zumindest gesehen, dass er mal der liebenswerte Underdog war. Und das finde ich sehr schön, weil die Serie hatte schon immer so unterschiedliche Perspektiven zelebriert. Und das liebe ich so sehr an der Show.
Und da sehen wir ja eigentlich auch, dass er seine Schüler versteht, die ja auch fast ausschließlich dann aus Außenseitern bestehen, die gemobbt wurden und Gewalt erlebt haben. Und da kann er seine Schüler halt verstehen, weil er das Gleiche ja auch, das hat ihn ja auch zum Karate gebracht, um sich selbst zu verteidigen gegen die Arschlöcher oder die Bullies, wie sie dann in der englischen Fassung heißen. Das finde ich schon sehr spannend und irgendwo tief drin hat er halt auch noch dieses gute Herz, vor allem wenn er so auf seine eigene sehr diabolische Weise Tori hilft, dass sie nicht von ihrem Vermieter sexuell ausgebeutet wird, zum Beispiel.
Ja, ja, da war ich mir auch sicher, dass das nicht nur ein strategischer Move war, um sie für sich zu gewinnen, sondern da wurde sein altes Ich ein wenig wachgerüttelt, allein weil er eins zu eins die gleichen Worte benutzt, die er im Flashback benutzt hat. Im Flashback, als dieser Mistkerl seine Freundin geschlagen hat und er dazwischen gegangen ist, war das Erste, was er gesagt hat, du hast wohl Schwierigkeiten, deine Hände bei dir zu lassen. Und das ist das genau das, was er dem Typen sagt, dem er da fast mit seinem Zigarrenschneider den Finger entfernt. Und diese kleinen Momente finde ich dann immer doch sehr cool geschrieben.
Ich muss aber sagen, dass ich viel, was Kreese gemacht hat in der dritten Staffel, auch wirklich als absolut manipulativ interpretiere.
Total,
klar, bei
total.
Tori, da ist das vielleicht noch ein bisschen mehrdeutig, aber das zeigt sich hier. Also ich hatte das Gefühl, dass in diesem finalen Kampf dann auch Kreese eben zu seinem ehemaligen Vorgesetzten wird, der wichtiges Wissen vorenthält, damit er seine Gefolgschaft gefügig macht, um sie in diese geheime Mission zu schicken und damit sie ja keinen Zweifel haben. Und ebenso sehe ich dann auch Kreese, der am Anfang seinen Cobra Kai Dojo mit immenser Loyalität aufbaut, weil er Underdogs gezielt anspricht und ihnen einen schnelleren Weg zum eigenen Stolz und Selbstbewusstsein zeigt als meinetwegen Johnny vorher oder das Miyagi-Do. Und dann aber nach und nach sie einfach auch so aussondert. Schon in der ersten Folge, wenn dann die in Anführungszeichen Schwächlinge raus müssen, die keine, Hamster verfüttern wollen. Und das wird dann natürlich immer offensichtlicher, wenn dann die Bullies, die Hawk zum und Dimitri eben früher terrorisiert haben, dann aktiv rekrutiert werden für Cobra Kai. Und das wirkt dann schon so, ja, irgendwo in seinem tiefsten Inneren hat er vielleicht noch eine gewisse Menschlichkeit und vielleicht auch noch so auf jeden Fall den Underdog-Status. Ich glaube, sonst würde er ja nicht so nach außen ausschlagen und so aggressiv sein, wenn er nicht sich selbst für einen Underdog halten würde. Aber das machen vielleicht auch nicht wenige Bullies da draußen. Aber im Großen und Ganzen bringt er den Krieg nach Hause. Das ist ja auch so ein weiteres Thema, das von eines Traumas oder Traumatas, wie das eben auch Sam dann eben zu bewältigen hat. In dem Fall ist es der Krieg und das Funktionieren im Krieg, was er dann diesen armen Teenagern da irgendwo in Südkalifornien dann im Grunde eintrichtert und das dann eben absolut zu seinem Vorteil macht. Und diese manipulative Seite von Kreese fand ich wirklich super in dieser Staffel. Das geht ja bis dahin, dass er dann diesen Klatscher, den Amanda ihm verpasst, dann in dieser Stadtanhörung dann gegen sie verwendet. Und da führt er ja wirklich alle an der Nase herum. Und das ist eine ganz neue Seite von Kreese, die mir wirklich gefallen hat.
Ja, also er ist das Mastermind. Ich gebe dir auch komplett recht. Fast alles, was er macht, ist manipulativ. Da gebe ich dir 1000% recht. Und das finde ich auch faszinierend. Und es stimmt auch, dass er eigentlich diese, sag ich mal, irgendwann auch nur noch Bullies rekrutiert und keine Geschlagenen, die dann zu Bullies werden. Aber ich glaube, dieser eine Moment mit Tori, ich glaube, das ist dieser menschliche Moment. Ich glaube, dass das mehr war als nur Strategie und Manipulation. Ich glaube, dass da, weil halt direkt dagegen geschnitten wurde zu dieser Szene mit ihm in seiner Jugend und halt auch eins zu eins die gleichen Worte gefallen sind. Also da glaube ich schon, dass das ein gutherziger, so gutherzig wie ein Kreese sein kann, Moment war, aber alles andere ja, 100%.
Und wenn wir über Kreese und seine Kontrolle von Cobra Kai reden, dann müssen wir, glaube ich, auch über Hawk und seinen größtenteils über Reaction-Shots, also so einfach nur Schnitt zu Hawk, er in seinem Magen rumort, sieht man in seinem Gesicht, Schnitt zurück zu denen, die reden, erzählten Redemption-Arc reden. Was haltet ihr denn von Hawk? Max, was war deine Erwartung an Hawk und bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie sein Handlungsstrang so weiter denn existiert, hier in der dritten Staffel weiterentwickelt wurde?
Also wirkliche Erwartungen hatte ich gar nicht mehr an Hawk, weil ich einmal fassungslos in der zweiten Staffel war, dass er einfach nur noch böse war. Das war ja auch alles, was ihn charakterisiert war. Er ist jetzt ein Arschloch und ein Bully. Von daher fand ich das schon ganz spannend, dass die dritte Staffel in die Richtung geht, dass er wieder auf die richtige Seite kommt. Ist es aber natürlich nur so sehr dezent eingestreut. Das sind ja nur so zwei Momente, wo er dann einmal, nachdem Dimitri heulend am Boden mit gebrochenem Arm liegt, wo es sich so ein bisschen in seinem Gesicht einmal regt, wie du schon gesagt hast, Reaction-Shot auf Hawk. Und dann am Ende nochmal Reaction-Shot auf Hawk und jetzt plötzlich ist er wieder gut. Also, das kam dann so ein bisschen aus dem Nichts. Aber also ich find's trotzdem gut, dass sie es gemacht haben.
Ich find's auch richtig super. Ich muss sagen, ich fand's gar nicht so krass aus dem Nichts, weil es stimmt. Es gab immer mal wieder Reaction-Shots, aber ich fand, es gab wesentlich mehr als nur diese beiden. Und es war halt sehr subtil geschrieben. Er hat halt nicht alle zwei Sekunden darüber gesprochen, wie er sich gerade fühlt und dass er gerade so im Selbstkonflikt mit sich ist. Aber ich glaube, das Ganze hat schon angefangen, als dieser Kyler rekrutiert wurde für John Kreese. Ja, weil da hat er schon das erste Mal, ist er quasi in sich zusammengezuckt, weil das war der Typ, der für alles stand, was schlecht war in seinem Leben.
Und er hatte halt alles Vertrauen in John Kreese und Cobra Kai gesetzt. Und jetzt quasi so verraten zu werden dann von seinem Sensei, genau, dass er seinen größten Bully da rekrutiert.
Genau, und ich glaube, als er dann hatte er auch den Moment, wo er einfach Miguel im Krankenhaus besuchen möchte, wie das halt so ein Freund tut. Und ja, dann ist er mit Miguel auch angeeckt, aber ich glaube, die Tatsache, dass sowas in ihm stärkt, einfach nach einem Freund zu schauen, der im Krankenhaus liegt, anstatt zu sagen, ah, der ist schwach, ist mir auch egal. So, das hat schon alles in ihm gesteckt. Und ich glaube, gerade Dimitri gegenüber war er so aggressiv und so böse, weil Dimitri repräsentiert, wer er mal war. Und das ist die schwache Seite von ihm selbst, die er so ausmerzen möchte. Und deswegen fand ich es zum Schluss dann doch ziemlich, ziemlich cool. Es war auch ein schöner Team-Up-Moment mit den beiden.
Ihr Kampf gemeinsam war genial. Also ihr tritt ja am Ende zusammen.
Super, super. Ja, das sind Daniel und Johnny 2.0, nur mit ganz anderen Backstories.
Ganz anderen Haaren, ganz anderen Wecknamen, ganz anderen.
Ich behaupte ja, dass Dimitri die größte Charakterentwicklung in der ganzen Serie hat. Dass
sag
er vom,
warum?
Vom ganz schlimmen Weichei, der eigentlich gar nichts machen will und wenn er einen Zaun streichen soll, hat er Angst, dass er einen Splitter bekommt, zum irgendwann größten Karatekämpfer der Serie.
Ja, stimmt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Dimitri der Einzige in der Serie ist, der irgendwann in die Fußstapfen treten könnte von Mr. Miyagi, weil er auch sehr clever ist und sehr weise. Das finde ich übrigens auch sehr stark in der Serie. Mr. Miyagi wird häufig erwähnt und es gibt so ein paar Momente, wo man wirklich seine Präsenz in dieser Serie spürt, ohne dass er on screen ist. Und wenn eine Serie das hinkriegt, finde ich das immer unfassbar stark. Es gab diese eine Szene schon in Staffel 1, wo Daniel das Grab von ihm besucht hat und danach auch diesen Dojo bei sich zu Hause wieder eingerichtet hat. Und in dieser Season, finde ich, gab es so viele Szenen. Einmal Daniels Reise nach Japan und den Brief von Miyagi. Das war für mich auch die emotionalste Szene bisher der gesamten Serie. Und Samanthas Moment, weil Daniel meinte, ja, den Vorteil, den ich hatte, den du nicht hattest, das war Miyagi. Und aber er sagt ja auch, du musst dich aber selber dazu bringen, aufzustehen. Und als dann zum Schluss das Bild von Miyagi auf den Boden fällt und sie ist auf dem Boden liegen sieht und sich dann entscheidet aufzustehen, fand ich sehr cool, wirklich, wirklich sehr cool.
Mir hat es auch gefallen, dass sie Tori nicht besiegt in dem Sinne.
Ja.
Also Sams Handlungsstrang in der Staffel, da war ich wirklich absolut von überrascht. Wie gesagt, ich hatte so meine Probleme mit ihr in den letzten Staffeln. Sie wirkte halt auch so ein bisschen austauschbar, weil sie immer geframed wurde durch die beiden Jungs in ihrem Leben. Und natürlich auch ihren Vater, der auch eine sehr erdrückende Präsenz bis zum gewissen Grad hat, als Lehrmeister auch. Und auf einmal behandelt diese Serie in der dritten Staffel dieses schwierige Thema, wie geht man mit den Folgen von Gewalt um? Und das ist ja auch so eine Gratwanderung, die Cobra Kai erstaunlich gut gelingt, dass es einerseits diese von uns mehrfach erwähnte, irgendwie auch überhöhte Genreserie ist, in der das alles immer so einen Hauch auch von B-Movie oder so hat. Und andererseits dann aber das Spektakel, also die Karatekämpfe, die ja insbesondere die Season Finals immer in Beschlag nehmen, auch hinterfragt und schaut, was hat das für Folgen auf die Community als Ganzes. Das ist ja das, wo die Staffel einsteigt. und dann auch auf die Einzelnen und ihre Psyche. Und ich hätte das nach dem letzten Season-Finale von der zweiten Staffel niemals erwartet, dass der Kampf mit Tori so starke Auswirkungen auf sie hat. Und am Ende der dritten Staffel saß ich dann da und jedes Mal, wenn man diese Narben gesehen hat, die sie da am Arm hat von dem Kampf, war das auf einmal so unglaublich aufgeladen mit so viel Schmerz und Angst und alles, was da noch quasi mit dazu kam, einfach durch diese Einblicke in ihre Psyche, die wir in der dritten Staffel bekommen. Wie hat sich euer Bild von Sam verändert?
Ich finde, sie ist jetzt neben Miguel meine Lieblingsfigur von der jungen Generation. Davor war es, glaube ich, Miguel und Hawk, und ich mag Hawk irgendwie immer noch. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Hawks Geschichte jetzt zu einem gewissen Grad auserzählt ist. Und bei Samantha sehe ich jetzt noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial, noch mehr Luft nach oben. Und ich finde es auch cool, dass sie ihren eigenen Weg geht und dass wir auch immer wieder sehen, dass diese junge Generation allein auch anders werden muss, da allein ihre Mentorenfiguren auch nicht die gleichen sind, die wir damals hatten. Und dass die Mentorenfiguren auch so voller Fehler sind, dass es wirklich verdammt spannend ist. Und das sorgt für spannende Dynamiken in beiden Generationen und auch zwischen beiden Generationen.
Ich finde es auch super, dass Samantha ist ja jetzt so die Verkörperung von Miyagi-Do. Und vorher gab es Cobra Kai und Miyagi-Do. Und Cobra Kai wurde repräsentiert durch Miguel und Miyagi-Do aber durch Robbie. Und Samantha war irgendwie so die zweite Geige, sie stand so dazwischen. Und jetzt gibt's halt wirklich, dadurch, dass sich das jetzt alles verrückt und Robbie zum Aushängeschild dann von Cobra Kai wird, dass sie jetzt diese Rolle einnimmt und es eigentlich dann so um diese drei Figuren im Zentrum immer noch geht. Aber sie halt eine wichtigere Rolle spielt als nur das Mädchen zwischen zwei Jungs, zwischen zwei Dojos, so.
Ja, und ich finde auch im Gesamten, wenn man sich aber jetzt trotzdem sogar rückblickend ihren Arc in Season 1 und Season 2 anguckt, finde ich, ergibt das sogar noch viel mehr Sinn, weil sie passt wirklich viel mehr zu dieser personifizierten Version von Mr. Miyagis Philosophie, mehr als Robbie es eigentlich je getan hat. Weil Robbie war ja eigentlich ursprünglich so ein Outlaw-Kid, der zwar aussah wie einer der Jungs aus Hör mal, wer da hämmert. Und sie wollte doch am Anfang gar kein Karate machen. Sie hat doch gar keinen Bock, als ihr Papa zu ihr gekommen ist und so weiter. Und das war doch sehr die Philosophie von Mr. Miyagi. Denn er wollte Daniel gar nicht trainieren damals. Er wollte seine Bonsai-Bäume schneiden und einfach ein friedliches Leben haben. Und deswegen gibt es auch sehr viele Parallelen zwischen Miyagi selbst und ihr.
Ja, und jetzt gab es ja noch diesen Brief von Mr. Miyagi, wo er sie ja auch noch als seine Enkelin bezeichnet, und das ging dann ans Herz. Damit ist es jetzt offiziell, dass sie zur Miyagi-Do-Familie gehört.
Ja, also diese Szene hat mich so getroffen, und gleichzeitig hat auch diese Szene so ein bisschen dafür gestanden, wie happy ich eigentlich damit bin, wie mit allen Gastauftritten umgegangen wurde. Als ich den Trailer gesehen habe, so cool ich es fand, dass Cobra Kai einfach zurück ist, hatte ich genau drei Sorgen. Ich dachte, Kumiko wird zurückkommen, was bedeutet, Daniel wird eventuell mit ihr flirten und eventuell werden wir da sogar eine Affäre haben oder irgendwie so ein Liebesdreieck reinspielen. Das wollte ich sowas von nicht sehen, weil es auch nicht gepasst hätte und es auch Daniel zu einem absoluten Arsch gemacht hätte, einfach nach wie vielen Jahren Ehe. Ah, ich sehe ein Mädel wieder aus meiner Kindheit. Mal gucken.
So. Mindestens 16.
Ja, genau. Und dann, da hat man Chosen im Trailer gezeigt, und auch wie er so einen Stare-Down mit Daniel hat, dachte ich mir, oh nein, wenn wir jetzt einfach eine zweite Rivalität haben, weil Johnny und Daniel langsam manchen Leuten zu ausgelutscht ist, bitte, bitte nicht. Und dann habe ich auch befürchtet, wenn Ali zurückkommt, wird es dann einfach so ein erneutes Liebesquartett, nein, noch mehr, weil es sind ja Daniel, Johnny, Amanda und Carmen. Und da dachte ich mir, nein, bitte nicht. Und sie haben wirklich keine meiner Ängste bestätigt, sondern jeder einzelne Gastauftritt hat sich perfekt angefühlt für die Story, sogar die Mythologie weiterentwickelt und auch auf Sachen angespielt von damals, aber nicht nur für plumpen Fanservice. Und wir hatten echt schöne zwischenmenschliche Szenen und starke Chemien on screen. Also alle Achtung, alle Achtung.
Am meisten habe ich mich auch über Chosen gefreut. Also Gerade weil er am Anfang, als Daniel da nach Japan reist und dann auch in dieses Städtchen, was dann nur noch aus einer Mall besteht, mehr oder weniger, als sie sich da am Anfang gegenüber sitzen und wie das dann auch so zunächst weitergeht, hast du ja das Gefühl, zwischen den beiden hat sich auch nichts geändert und sie machen das alles total widerwillig und so. Und ist das jetzt nur Johnny 2.0? Wie du auch schon angedeutet hast, und dann geht das halt in eine komplett andere Richtung. Und damit wird auch so ein bisschen dramaturgisch schon so ein bisschen das Muster vorgegeben, wie Daniels Beziehung oder es wird auch dramaturgisch nochmal gezeigt, wie überkommen die Rivalität zwischen Daniel und Johnny ist. Dazu ist ja die ganze Chosen-Geschichte letztendlich auch da, um das vorzubereiten, diese, wie es mit Daniel und Johnny im Finale weitergeht. Und das fand ich insgesamt wirklich toll, wie sie die Rückkehrer, mit denen ich jetzt nicht, ich verbinde mit allen jetzt nicht so viel, weil ich insbesondere den zweiten Teil auch nicht mehr so gut in Erinnerung habe, aber wie sie die Rückkehrer und den in Anführungszeichen Fanservice, den das vielleicht in einer anderen Serie darstellen würde, nutzen, um die Figuren weiterzubringen, um die es eigentlich geht. Und Das ist eben durch Chosen der Fall, weil Daniel hier zum ersten Mal wirklich seine Rivalität zu einem alten Jugendfeind in einem ganz neuen Licht sieht. Soweit ist er bis mit Johnny irgendwie nie gekommen bis zu dem Zeitpunkt. Und dann auch Ellie, was dann vielleicht noch wichtiger ist, die wirklich so einen Schritt zurücktritt, Distanz und so den Zuschauern und beiden auch, Johnny und Daniel, die Möglichkeit gibt, erstmal zu sehen, wie lächerlich das alles ist, was sie gerade machen.
Ja. Und was ich halt auch cool finde, dass gerade Daniels Trip nach Japan hat auch nochmal, wenn wir generell über Miyagi und Daniels Vergangenheit sprechen, Kumiko, darüber, über die Briefe haben wir schon kurz gesprochen, dass wir da nochmal, sag ich mal, den weißen Rat einer Vaterfigur nochmal haben. Auf der einen Seite und diese extreme Empathie und Liebe, die er dann probiert, auch im späteren Verlauf wieder seiner Tochter entgegenzubringen. Und das, also er wendet eigentlich alles an, was er in Japan lernt, was ich ganz cool finde. Weil einmal hat er nochmal so die letzten weisen und sehr familienträchtigen Worte von Miyagi mit auf den Weg bekommen. Auf der anderen Seite erfährt er, dass Miyagi auch aggressiv sein konnte, aber ihm das nie beibringen wollte. Und genau das bringt ihm Chosen bei und genau das hilft ihm dann zum Schluss gegen Kreese zu siegen. Also das finde ich schon ziemlich cool.
Max, was hältst du denn von Ellies, ich glaube, 2 Episoden lang Auftritt? Hättest du dir mehr gewünscht oder war das so in Ordnung?
Ich hätte mir gerne mehr Elizabeths Schuh gewünscht. Unbedingt. vielleicht nochmal, um einmal kurz zurückzuspulen. Einfach generell finde ich einfach, die dritte Staffel macht sehr vieles für die, sehr viel für die Fans und hat sehr viele Anspielungen und Easter Eggs aus dem zweiten Teil der Karate Kid Filme. Das vielleicht einfach nochmal erwähnen. So die erste Staffel war ja so im Groben und Ganzen, so die einzelnen Beats des ersten Karate Kid Films nochmal umgedreht und mit sehr vielen Verweisen. Und jetzt die dritte Staffel geht dann so jetzt den nächsten Schritt auf Karate Kid 2 zu. Und da gibt es ganz viele tolle Easter Eggs. Am meisten habe ich mich gefreut über diese 3 Eisblöcke dort in dieser Bar, weil in Karate Kid 2 muss Daniel 3 riesige Eisblöcke auch so hintereinander mit dem Arm durchschlagen und hier ist es jetzt einfach nur in so einer Bar, um für die Eiswürfel zu sorgen. Das fand ich ganz toll. Oder der Moment, als Chosen seine Hand vor Daniels Gesicht hält und Leben oder Tod, das ist kommt ja, glaube ich, 2-mal vor in Karate Kid 2 und ihm dann einfach nur an die Nase fest und sagt Honk. Und das hat ja Mr. Miyagi auch gemacht in Karate Kid 2. Also da gibt's so viele tolle Momente. Und dann kommt natürlich am Ende Ellie zurück. Und das auch wieder, um auf Karate Kid 2 zu verweisen, retconnen sie so ein bisschen ihren unrühmlichen Abgang in Karate Kid 2, weil in Karate Kid 2 tauchte sie nicht mehr auf und der Film beginnt damit, dass Daniel und sie schon getrennt sind und er Mr. Miyagi erzählt, oh, Ellie hat mein Auto zerschrottet und sie hat eine Affäre mit einem anderen Typen, blöde Kuh, so. Und jetzt erfahren wir wieder, dass er auch immer nur sehr einsichtig ist und zu schnell Schlüsse zieht und sie das Ganze ja auch auflöst, dass das eigentlich nicht so war, sondern Daniel hat das Auto geschrottet und die Bremsen waren schon vorher kaputt und sie hat auch nicht wirklich mit jemandem geflirtet, sie wollte ihn eigentlich nur ärgern, weil er so eifersüchtig ist. Das, finde ich, macht die Serie einfach sehr schön, dass sie immer so die zwei Seiten einer Geschichte zeigt.
Und im Grunde ja Daniel entlarvt wird dadurch, dass er im Grunde dasselbe gemacht hat wie Johnny in Karate Kid 1.
Genau.
Also sinnlos, toxisch, eifersüchtig und einfach nur ein Arsch.
Genau. Also wie oft haben wir jetzt schon gesagt, dass Daniel ein Arsch ist in dieser Folge? Oh Gott.
und dabei liebe ich Daniel, aber es stimmt einfach, es stimmt. Und das Witzige ist, wenn man sich jetzt Karate Kid 1 einfach anguckt, sieht man den Film auch durch eine andere Linse. Man sieht diese ganze Beziehung zwischen Daniel und Johnny trotzdem noch mal ein bisschen anders. Daniel hat auch teilweise sehr viel Streit mit ihm gesucht. Und ich will Johnny gar nicht so krass verteidigen in Karate Kid 1. Aber wenn man sich den Film noch mal anguckt und man sich überlegt, Daniel, wenn Daniel nicht so eine weise Figur hätte wie Mr. Miyagi, die ihn unter seine Fittiche nimmt, dann wäre Daniel eventuell zu was Schlimmerem geworden als Johnny in diesem Film. Wirklich.
Ja, das fand ich auch so lustig, wie sie da bei dieser Party am Ende ihre verschiedenen Perspektiven auf die Geschehnisse im ersten Teil vergleichen und was wie Daniel die Sache mit dem, ich glaube, Halloween-Kostüm unter der Dusche oder was das war, erklärt und so weiter. Das war sehr, sehr, sehr nett. Hat auch die Serie irgendwie zusammengefasst für mich.
Ja, er hat sich ja damals als Dusche verkleidet. Das ist immer noch das beste Kostüm.
Aber wie fandet ihr denn Ellies Rückkehr? Also ich bin einfach sehr zufrieden, weil sie war, ist ein wichtiger Punkt einfach für die Entwicklung von Johnny und auch Daniel, für die Beziehung der beiden, weil sie jetzt endlich mal dann mit der Vergangenheit so ein bisschen aufräumen können. Weil sie beide mal an einen Tisch setzt und sagt, wir reden jetzt mal wie Erwachsene mal miteinander.
Ich finde, sie hat sich sau authentisch angefühlt. Es hat sich richtig gut und authentisch angefühlt. Gerade die Szenen mit den dreien, wenn man so drei Leute zusammen hat und sich dann doch eher anfühlt wie eine Highschool-Reunion mit drei Menschen, die jetzt erwachsen sind, anstatt, okay, wir wärmen jetzt ein Liebesdreieck aus unserer Kindheit auf, fand ich richtig, richtig super, dass die halt trotzdem so behandelt wurden, wie das, was sie sind, erwachsene Menschen. Und ja, ich fand generell auch ihre Szene, wo sie auf diesem Quasi-Date mit Johnny war, und ich bin auch froh, dass es dann nicht so weit gekommen ist, dass sich die beiden geküsst haben, weil das wäre für mich zu viel unnötiges Drama, was die Serie nicht noch zusätzlich gebraucht hätte.
Da gab es übrigens auch ein sehr witziges Easter Egg, wollte ich nur kurz einwerfen, weil als sie ihr Date an diesem Golf und Star Freizeitpark haben, läuft halt im Hintergrund dieses Feel the Night von Baxter Robertson, was im ersten Karate Kid ja auch lief, als Danny und Ellie ihr Date in diesem Freizeitpark hatten.
Das stimmt.
Max, du bist jetzt wirklich ein Karate-Kid-Head, oder? Also das finde ich so krass, dass du mir alles rausholst.
Aber du hast die Filme kürzlich alle wieder gesehen, oder?
Ja, ja, zu Weihnachten gab es den großen Marathon dann.
Hast du auch Teil 4 gesehen?
Nee, den gibt's irgendwie nirgendwo zu streamen. Also die ersten beiden Filme gibt's ja bei Netflix zu streamen und den dritten kann man bei Sky gucken, aber den vierten habe ich nicht gefunden.
Ja, dann musst du noch drauf warten. Du wusstest nicht, dass Mr. Miyagi auch Tanzlehrer sein kann für eine junge Hilary Swank. Also
ich traue Mr. Miyagi alles zu, einfach.
Ich bleib auch dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hilary Swank auch irgendwann einen Gastauftritt in dieser Serie haben wird. Ich bin mir ziemlich sicher.
Na, ihre Netflix-Serie Away wurde ja gecancelt, also Zeit hat sie und bei Netflix ist sie schon.
Naja, aber ich glaube auch, weil das ist das, was auch Cobra Kai so toll nimmt. Es nimmt auch teilweise die nicht so guten Sequels, wenn wir mal ehrlich sind, von Karate Kid. Ich meine, ich kann sie alle durch eine Nostalgiebrille immer noch gucken und meinen Spaß mit ihnen haben, aber gerade so Karate Kid 3, ist kein guter Film, aber es wertet diese Filme jetzt im Nachhinein auf. Und ich glaube, wenn wir dann diesen Cash-Grab-Film nehmen würden, der Karate Kid 4 war, A New Generation, und wir Hilary Swanks Charakter, ich habe schon ganz vergessen, wie sie hieß in dem Film, und sie trifft auf Daniel und die beiden können sich austauschen über ihre Beziehung mit Miyagi, weil sie hat eine ganz andere Seite von ihm kennengelernt, die Daniel kennengelernt hat. Ich glaube, das könnte richtig, richtig schön sein dann auf einmal. Und auf einmal hat auch dieser Film einen höheren Wert, als er das vorher hatte.
Aber glaubt ihr denn, dass Ellie nochmal zurückkommen wird? Weil ich finde, als sie ihre beiden Kinder beschrieben hat, das wirkte eigentlich eher wie so eine Casting-Ausschreibung.
Meinst du? Auf der einen Seite, du hast recht. Auf der anderen Seite, ich fand ihren Auftritt perfekt. Ich fand aber auch ihre letzte Szene perfekt. Ich meine, generell Fan von Elizabeth Shue und ich mag auch die Figur. Das heißt, wenn man mehr mit ihr anstellen kann, gerne. Aber ich hoffe, dass man sich einfach an die Regeln hält, die man in Season 3 sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und zwar, wenn ihr alte Figuren zurückbringt, macht es nicht nur, weil es alte Figuren von früher sind. sondern findet einen Weg, das irgendwie interessant zu gestalten. Dann bin ich dafür. Ansonsten war der Abschluss und dieser Abschied zu perfekt, als dass ich ihn ruiniert haben möchte.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil Elizabeth Shue hatte ja auch die gleichen Bedenken bei ihrer Rückkehr, dass sie einfach nur zum Selbstzweck wieder zurückkommen sollte, weswegen ihr Auftritt auch wirklich in letzter Sekunde stattgefunden hat. Da gab es diesen witzigen Notfallplan, weil einfach während des Drehs noch nicht feststand, ob sie wirklich zurückkehrt. Und dann hätte sich nachher sonst herausgestellt, dass ihr Ehemann derjenige war, der Johnny Facebook-Nachrichten geschickt hat. Ich glaube, das wäre dann ziemlich witzig geworden am Ende.
Okay, aber ich möchte, dass das sollte das irgendwo mal alles auf Blu-ray rauskommen, dass es da eine alternative Fassung gibt, die man auch gucken kann.
Ja, für mich war das auch perfekt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt in ihrer eigenen Netflix-Serie hypothetisch gesehen abtauchen könnte, wo sie da irgendwo ihr Haus hat und alleinerziehende Mutter ist oder was weiß ich. Also ich habe das Gefühl, sie steht als Figur über diesen Karate-Querelen. Und ich möchte eigentlich nicht, dass sie da irgendwie wieder reinkommt, weil sie ihr eigenes Leben hat. Und das zeichnet ihren Auftritt ja auch aus, dass sie nochmal zeigt, wie viele Jahre vergangen sind und wie, dass sich Menschen ändern können. Und das ist ja auch das Problem bei Daniel und Johnny, dass sie sich so an so Teenager-Sachen überhaupt festhalten. Und dann siehst du die Ellie und du merkst, sie erinnert sich dann auch kaum dran und sie ist dann total schockiert, wenn sie dann irgendwie sagen, was, ihr seid immer noch irgendwie in dieser Karate-Fehde, das ist doch Kinderkram, so in der Art, nicht, dass Karate-Kinderkram ist, auf jeden Fall nicht, aber diese Fehde, die beiden haben.
Total.
Insofern, Ellie führt jetzt irgendwo ein glückliches Leben und findet noch ihren Traummann und damit bin ich zufrieden, hoffe ich. Ich bin auch froh, dass es nichts mit Johnny jetzt noch größere Annäherungen gab. Was mir der Besuch von Ellie aber klar gemacht hat, und das ist auch so ein Wunsch für die vierte Staffel, ist, dass das eigentliche Love Interest von Johnny, nämlich die Mutter von Miguel, Carmen Diaz, gespielt von Vanessa Rubio, irgendwie eine sehr dünne Figur ist, die eigentlich jeden Satz noch mit "Oh, Miguel" anfängt gefühlt und manchmal sagt sie "Oh, Johnny". So, und das ist sowas, da frage ich mich, können sie da nicht noch mehr in der nächsten Staffel rausholen, Staffel 4, die ja schon bestätigt wurde, weil dieser kurze Auftritt mit Ellie zwischen William Sapka und Elizabeth Shue schon viel mehr Chemie und alles und Explosionen und alles hatte, als alles, was Johnny Lawrence meiner Meinung nach in Szenen hatte mit der Mutter von Miguel. Aber ja, das ist nur meine Sicht.
Nee, ich geb dir da vollkommen recht. Also ich finde, die haben eine Hammerchemie. Ich finde, sie hatte auch wesentlich mehr Screentime und mehr zu tun in Season 1 und Season 2. Ich verstehe aber auch, warum in Season 3 da gekürzt wurde, weil diese Season war ja so einfach vollgepackt. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Wie viele Episoden sind das? 10?
Ja.
10 Episoden und irgendwie so 30 Minuten. Und was nicht alles eigentlich in dieser einen Staffel passiert ist. Mit unseren Hauptfiguren, mit der jungen Generation, dann hat man noch 3 Gastauftritte echt gut gemanagt und so weiter. Deswegen verstehe ich's, dass 2 Figuren echt auf der Strecke geblieben sind. Die beiden sind Carmen und Robbie. Ich meine, Robbie war ja trotz allem, ich bin nie ein Fan von ihm gewesen, muss ich einfach sagen. Ich finde, das einzig Coole an ihm war die Idee, dass ausgerechnet der Sohn von Johnny von Daniel trainiert wird. Aber das ist das Einzige, was ich interessant an ihm fand. Sonst war er für mich die mit Abstand uninteressanteste Figur. Aber ich verstehe, dass er und Figuren wie Carmen auf der Strecke bleiben mussten, weil die Season einfach zu voll war mit Content und Charaktermomenten. Gleichzeitig hat sich die Season nicht zu voll gepackt angefühlt. Weil wenn man eigentlich überlegt, was wir gerade so alles erzählen, was alles in diesen 10 Episoden passiert ist, das ist ja eine Menge. Aber es hat sich nie angefühlt, als wäre es zu viel gewesen. Aber hätte man jetzt zum Beispiel Robbie noch einen längeren Einzel-Arc gegeben und dann noch Miguels Familie noch mehr beleuchtet, ich glaube, dann wäre der Punkt gewesen, wo es zu viel gewesen wäre. Wie seht ihr das?
Ich sehe das auch so. Vor allem, ich finde das immer wieder faszinierend, dass die Serie in nur 10 Folgen, à 30 Minuten einfach so ein riesiges Ensemble ist hier aufgebaut und dass trotzdem jeder Charakter irgendwie seine Momente bekommt und seinen kleinen Handlungsstrang, so klein und unwichtig die Figur auch sein soll. Das finde ich immer sehr gut gelöst.
Also bei Robbie ist es für mich schon ein größeres Versäumnis, weil er ja eine Riesenwandlung auf dem Papier durchmacht. Er geht ja wirklich zur dunklen Seite der Macht. Mich hat's auch immer erinnert an die Szene in Steven Spielbergs Meisterwerk Hook, in der Robin Williams seinen Sohn sieht im Hook-Kostüm, als Mini-Hook sozusagen. Und daran hat mich das Finale sehr noch mehr erinnert als an Star Wars, muss ich sagen. Aber das ist so eine mega Wandlung von ihm, dass er quasi wirklich in die Fänge des Bösewichts gerät, dass ich da wirklich, also da frage ich mich schon, war das wirklich genug, was sie gezeigt haben? Also ich nehme es ihnen schon irgendwie ab und zwar auch irgendwie absehbar, recht früh, dass das so in die Richtung geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Robbie in der vierten Staffel Leute aus seiner Besserungsanstalt für Cobra Kai rekrutiert und dass es dahin geht in diese erzählerische Richtung. Aber Robbie als Figur bleibt einfach schwach und das ist halt auch ein Problem dieser Staffel.
Ja, also dafür, dagegen wurde Hawk einfach seine Wandlung zum Guten hin wesentlich besser gemacht, obwohl er weniger Screentime hat.
Ja, ganz ehrlich, Star Wars-Vergleich. Anakin Skywalkers Wandlung habe ich ihm nie abgekauft in den Prequels, das ging mir zu schnell. Und obwohl das mit Kylo schnell gemacht wurde, habe ich das irgendwie abgekauft. Wirklich, also ich fühle das total in dieser Serie, weil bei Hawk gab es genügend subtile Momente, die einfach gezeigt haben, die uns suggeriert haben, was gerade in ihm vorgeht. Und Robbie ist halt fast alles offscreen passiert. Wirklich fast alles. Es gab eine Szene, wo er im Knast ein bisschen gehauen wurde. Aber ich fand allein die Szene sehr, sehr, wenn es eine Szene gab, die ich wirklich blöd fand, war es, als Robbie zu den LaRussos nach Hause kommt und Sam und Miguel erwischt. Und das Erste, was er sagt, ich wusste es. Und ich dachte mir, hä? Der Robbie aus Season 2 würde sagen, oh mein Gott, du lebst. Oh mein Gott, du kannst laufen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. So. Aber nein, es ging direkt zurück zu Teenage Romance. Okay, warum nicht? So.
Ich glaube, das ist dann auch ein guter Punkt, wenn es darum geht, was sind unsere Erwartungen an Staffel 4? Denkt ihr, die Autorinnen können Robbie retten in Staffel 4?
Ich finde, das einzige Interessante ist, dass er jetzt der Bad Guy ist. So, aber das macht ihn nicht interessant. Ich finde, Robbie ist immer nur ein interessantes Konzept, wenn ich ehrlich bin. ich finde die Idee von Robbie spannend, aber die Umsetzung gar nicht. Was ich cool finden würde, wenn es zu einem Rematch, es läuft ja auch darauf hinaus, bei dem Turnier zwischen Robbie und Miguel kommen würde. Und Robbie probieren würde, so dreckig zu kämpfen, wie Miguel gekämpft hat, aber Miguel gewinnt mit den fairen Mitteln. So, und ich glaube, dass das auch alles vorprogrammiert ist und genauso passieren wird. Das ist zwar sehr vorhersehbar, aber nichtsdestotrotz, warum nicht, passt zu diesem Franchise.
Max, was denkst du, können sie Robbie noch gut schreiben oder ist hervorgezogene Redemption, die jetzt wahrscheinlich ansteht, das Einzige, was ihn noch interessant macht.
Ich befürchte schon, dass er die nächsten Staffeln einfach komplett zum Mini-Kreese wird. Also Keen und Kreese ist ja schon mal sind ja ähnliche Namen. Und er wird dann wirklich so zum Anakin Skywalker. Und ich warte nur auf den Moment, wo Kreese dann seine Order 66 ausruft und Robbie alle Miyagi-Do-Schüler abschlachtet.
Das hat er doch schon, als er sie zu den LaRussos nach Hause geschickt hat.
Stimmt.
Gibt es noch was ihr euch für die vierte Staffel wünscht? Weil mir fällt da spontan gar nicht mehr so viel ein. Ich bin ja schon rundheraus zufrieden und hätte auch kein Problem damit, wenn das jetzt das Serienfinale aus irgendeinem Grund gewesen wäre. Es wäre für mich auch irgendwie zufriedenstellend gewesen. Was wünscht ihr euch von der vierten Staffel von Cobra Kai?
Also was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, und ich weiß, ich habe davor schon den Vergleich gemacht, den habe ich auch in meinem Review gemacht. Ich finde ja, Cobra Kai hat trotz allem extrem viele Parallelen zu Dragon Ball, muss ich wirklich sagen. Und jetzt, wo das Kriegsbeil begraben wurde zwischen Daniel und Johnny, wird es die schwerste Aufgabe sein für das komplette Autorenteam, diese Dynamik spannend weiterzuschreiben, weil sie können jetzt nicht auf einmal Best Friends sein, aber sie können auch nicht zurückfallen in alte Muster. Und ich sehe vor mir so eine, für alle Dragon Ball Gucker da draußen von früher, ich sehe da so eine Vegeta Son Goku Dynamik. Und ich glaube, dass man da echt was Cooles bei rausholen könnte. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir unseren Rocky 3-Moment, wo es einen freundlichen Contest zwischen den beiden geben wird und die Zuschauer nicht erfahren, wer gewonnen hat.
Max, was erwartest du von Staffel 4? Auch Rocky 3-Momente oder was ganz anderes?
Also da ich Rocky 3 nie gesehen habe, würde ich jetzt behaupten. Ja, schlag mich ruhig. Ich sag, auf jeden Fall möchte ich das All-Valley-Turnier jetzt sehen in der nächsten Staffel, dass es nicht weiter hinausgezögert wird, dass es dann auch wirklich stattfindet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es das letzte Turnier sein wird, weil einer der Showrunner hat auch mal gesagt, dass sie mindestens 6 Staffeln geplant haben. Von daher befürchte ich schon, dass es noch 2 Turniere geben wird und wahrscheinlich werden dann auch die Cobra Kai siegen. Das nächste, damit es so nochmal einen richtigen Downer gibt, damit sie dann erst in der finalen Staffel alle gewinnen können. Das ist, glaube ich, so meine Vermutung. Weil die Serie hat natürlich auch ein Enddatum oder ein Verfallsdatum, weil dieses All-Valley unter 18-Turnier können sie ja nicht ewig weiterführen, nur solange die ganzen Charaktere noch unter 18 sind. Es sei denn, es gibt dann irgendwann ein über 18-Turnier. Aber von dem habe ich noch nichts gehört.
Ja, ich hoffe auch, dass sie weiter die, sag ich mal, Höhepunkte in den Staffelfinals, die Action-Höhepunkte weiter variieren, weil das hat mir schon sehr gut gefallen, dass es in den letzten Staffeln nicht jedes Mal ein Turnier war, was dann am Ende kommt. Und was mir bei diesem Action-Höhepunkt in der 3. Staffel wirklich super gefallen hat, ist da nicht nur, dass wir den Kampf in dem wirklich wie eine Villa aussehenden LaRusso-Haus haben, sondern dass wir dann auch die Erwachsenen mal zu Werke gegangen sind. Und das war für mich wirklich bisher die beste Action-Sequenz irgendwie. Die anderen haben mehr Show, die haben mehr Plansequenzen und so, aber bei wenn die Kinder kämpfen, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen, dass ich höre, wie die Choreografen im Off irgendwie Anweisungen schreien oder so. Das wirkt manchmal so ein bisschen, naja, nicht ganz so organisch und rund. Und aber dieser Kampf, insbesondere zwischen Johnny und Kreese, der dann auch gegengeschnitten wird mit dem Flashback-Kampf. Das war für mich wirklich der bisher härteste Kampf irgendwie und fand ich toll, obwohl man ja auch sagen muss, mit ganz viel Respekt, dass der Martin Cove, der den Kreese spielt, schon über 70 Jahre alt ist. Und das finde ich einmal super beeindruckend, was
und
die hier meistern.
Ist, glaube ich, auch der einzige Schwarzgurt im Cast, oder? Haben die anderen einen schwarzen Gürtel in Karate?
Ich weiß, dass Johnny Lawrence tatsächlich, also William Zabka tatsächlich auch ein Athlet ist. Aber ich habe trotzdem bei Martin Cove, muss ich hier auch anmerken, ich habe so krass den Stuntman gesehen. Bei keinem anderen hat man so krass den Stuntman erkannt, wie im Finale zwischen Zabka und Cove. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich finde generell, wenn man überlegt, wie alt die Herrschaften eigentlich sind, ich kann es nicht fassen, dass Ralph Macchio fast 60 ist und er hat immer noch ein Babyface. Also
da musste ich nämlich erstmal gucken, als er einmal sagt, ich bin jetzt so alt wie Mr. Miyagi damals war, als er mich unterrichtet hat. Da dachte ich so, bitte was?
Wie alt bist du? Was hast du
was,
für Gene?
Was, Miyagi war 30?
Das war mein erster Gedanke. Mr. Miyagi war so jung?
Ja, weißt du, meine Mom hat ja auch die ganze Serie weggebinged, ne? Und als ich ihr gesagt habe, das ist klar, ne, hier Karate Kid, der Junge ist 60. Und sie, nein, niemals. Hat mir keiner abgekauft. Also es ist echt krass. Wirklich krass. Also was deren Ernährung ist oder was deren Geheimnis ist, bitte posten an Streamgestöber. So.
Das ist einfach Los Angeles. So.
Ja, Smog. So.
Ja, habt ihr noch abschließende Worte zur 3. Staffel von Cobra Kai? Meine sind nämlich kurz und knackig und lauten, das war geil.
Dann sind meine Hashbrown loved it.
Ja, also strike hard, strike first und no mercy, genauso hat sich angefühlt. Es war der erste, das heißt, es war definitiv der erste Strike, es war ziemlich hart. Und es war gnadenlos, weil ich musste es durchgucken und es war an einem Tag. Und das fasst perfekt zusammen. Ich war begeistert. Season 3 eventuell meine Lieblingsseason. Wirklich.
Ja, ihr habt unsere Meinung zu Cobra Kai gehört. Wir sind weiterhin große Fans und freuen uns auch auf die 4. Staffel, die dann hoffentlich vielleicht zum Jahreswechsel 2021/22 irgendwie mal bei Netflix erscheint. Das ist aktuell der Plan, dass es im Januar schon gedreht wird und dann dementsprechend ungefähr ein Jahr später läuft. Hoffen wir, dass es so funktioniert und nichts dazwischen funkt. Aber nun geht es über zu unseren Tipps, unseren kurzen, knackigen Streaming-Tipps abseits der Karate-Welt, nehme ich mal an. Ich kann ja gleich mal den Anfang machen. Ich habe mein Weihnachten und Silvester hier allein in Berlin verbracht. Es war sehr ungewöhnlich aufgrund der Umstände, bin ich nach Hause gefahren und habe mir das leichter gemacht und vergnüglicher, indem ich einfach eine Slasher-Reihe nach der anderen durchgeschaut habe. Angefangen bei Freitag der 13., weil da kannte ich nur die ersten Teile und natürlich Freddy vs. Jason, habe da alles durchgeschaut und jetzt bin ich soweit und gucke gerade Crystal Lake Memories, die große, elendlange Making-of-Dokumentation, die man kostenlos, wenn man das Abo hat, bei Amazon Prime Video streamen kann. Und ich finde die sehr, sehr unterhaltsam, obwohl sie nicht Kevin Bacon zum Interview herangezogen haben. Leider, der ja im ersten Teil mitspielt. Einfach, ja, meine Empfehlung ist im Grunde, schaut nochmal Freitag der 13., super tolle Reihe. Und meine zweite Empfehlung ist, schaut Crystal Lake Memories bei Amazon Prime Video, wenn ihr wirklich die bizarrsten Behind-the-Scenes-Informationen und Erinnerungen an diese legendäre Slasher Reihe hören wollt. Und meine dritte Empfehlung für Cobra Kai ist, dass irgendjemand da in Zukunft meine Hockeymaske tragen muss. Ich glaube, das würde die Serie noch besser machen. Was ist dein Streaming-Tipp, Eve, für unsere Zuhörer?
Also erstmal finde ich es cool, dass du die ganze Freitag der 13. Reihe geguckt hast. Ich habe so ein Herz für diese Trash-Reihe. Darf ich dich nur ganz kurz fragen, was dein Lieblingsteil der Reihe ist?
Also, ich mag persönlich sehr Jason Lives.
Danke. Also, das ist die Antwort, das ist die einzig tolerierbare Antwort.
Oh Gott, welcher war denn das?
Das ist der, wo er zurückkommt als Superzombie, nachdem sein Grab von einem Blitz getroffen wird.
Ja, der war sehr witzig. dieser also, Blitz war auch sehr comic.
Ja, das deswegen, ja. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Ha, ja, wundervoll. Ich habe auch die Doku gesehen. Ich liebe das. Also super. Ja, mein Streaming-Tipp, wieder nostalgisch. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel gestreamt, weil ich habe nur Cobra Kai geguckt. Dann hatte ich sehr viel mit der Arbeit zu tun. Das Einzige, was ich dann so ein bisschen reingesappt habe, weil es schön kurz und knackig ist, ist die zweite Season von Transformers War for Cybertron. Die heißt Earthrise, oder wie hast du gesagt, Max?
Erdaufgang.
das Coole ist, also ich bin ja jemand, der mit Transformers groß geworden ist als Kind. Und ich mochte früher diese Trickserie sehr, sehr gerne. Das und Teenage Mutant Ninja Turtles war natürlich klasse. Und ich bin kein Fan von den Michael Bay Transformers, kein bisschen. Und ich glaube, Fans von Oldschool Transformers Filmen, die sich wirklich diesen Robotern widmen und eventuell sogar einen Kriegsepos uns zeigen und Charaktermomente, ich weiß, sowas kann es wirklich bei Transformers geben, unglaublich, sollten da wirklich, wirklich mal reinschalten, obwohl niemand die großartige Optimus Prime Stimme von Peter Cullen je ersetzen werden kann. Ist es trotzdem was sich lohnt für Fans von Transformers, die eher so ein Batman 90er-Jahre-Trickserie-Approach sehen wollen, wenn es um Transformers geht. Weil es funktioniert überraschend gut, es nimmt sich ernst, es nimmt die Figuren ernst und es hat nicht alle zwei Sekunden Pupswitze und Explosion und Explosion und Explosion und so weiter und so fort. Nein, es lohnt sich.
Max, was ist dein Streaming-Tipp?
Ja, das komplette Gegenteil von Karate. Es geht nämlich um Poesie. Ich habe die zweite Staffel von Dickinson gesehen. Die ist seit dem 8.1. gibt's immer freitags eine neue Folge bei Apple TV Plus. Und da habe ich die 10 Folgen schon sehen dürfen von der zweiten Staffel. Und ich bin ganz großer Fan der Serie mittlerweile. Die erste Staffel fand ich noch ein bisschen befremdlich, weil der Stil der Serie schon sehr, ich sage Ihnen jetzt mal, ist interessant. Es basiert auf dem Leben von Emily Dickinson, weltberühmte Poetin. Und die Serie, beschreibe ich mal ein bisschen, ist wie Hamilton. Das ist so historischer Kontext mit moderner Sprache und ein bisschen poppig alles. Und so ist die Serie halt auch. Das ist halt dieses, spielt im Mitte des 19. Jahrhunderts, kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg und das Ganze aber halt sehr poppig und wie eine Teen-Comedy. Also da sagen die Charaktere auch, dass irgendwelche Poeten gerade gecancelt wurden und let's get this party commenced und dann feiern sie wilde Partys. Das ist alles schon ein bisschen befremdlich am Anfang, aber ich finde es einfach, die hat einen sehr emotionalen Kern, die Serie. Halt die Beziehung von Emily Dickinson und ihrer besten Freundin Sue, die jetzt in der zweiten Staffel mit Emilys Bruder Austin Dickinson verheiratet ist und wie die beiden einfach sich so auseinanderleben, aber doch eigentlich im Herzen zusammengehören. Und das ist so eine queere Love Story mittendrin zwischen ganz viel Wahnsinn und Jane Krakowski spielt mit und das hat, glaube ich, schon alles gesagt.
Das bessere Bridgerton?
Es gibt weniger Sexszenen, aber es ist auf jeden Fall wesentlich lustiger. Ich habe sehr viel gelacht und halt Ella Hunt spielt ganz toll und singt auch in der zweiten Staffel, die kennen wir aus Anna und die Apokalypse, der Zombie-Weihnachts-Musical-Film. Der eine, es gibt, glaube ich, sonst keinen anderen. Und natürlich Hayley Steinfeld als Emily Dickinson ist ganz toll. Und das sollte man sich angucken, bevor sie dann demnächst als neue Hawkeye auftritt im MCU. Was ganz witzig ist, weil in der zweiten Staffel auch Finn Jones eine Hauptrolle spielt, der ja Iron Fist ist im Netflix-MCU.
Wer erinnert sich nicht gerne an Iron Fist? Genau, Dickinson.
Never forget.
Dickinson streamt bei Apple TV Plus, Transformers War for Cybertron Earthrise, sage ich das richtig, streamt bei Netflix und Crystal Lake Memories bei Amazon Prime Video. Da habt ihr jetzt ganz, ganz viele Tipps für die Zeit nach Cobra Kai gesammelt. Wo kann man euch beide denn im Internet finden, Max, wenn man dir und deinem Serienkonsum folgen möchte?
Dann kann man natürlich meine Artikel bei Moviepilot lesen oder mir bei Twitter und Instagram folgen. Da findet man mich überall unter Wieselmax oder Max Wieseler. Das ist mein Name.
Yves, wo du im Internet bist?
Wo du im Internet? Auf YouTube, Moviepilot. Schaltet gerne ein. Es macht mir sehr viel Spaß, Videos für euch zu machen. Ansonsten nur auf Instagram, Yves_Teen Wolf. Ganz selten mache ich da auch mal Mini-Livestreams. Also, hey, wenn ihr vielleicht ein paar Sneak Peeks haben wollt, was so noch alles kommt an Videos, herzlich willkommen, ne?
Ich bin auch bei Moviepilot natürlich zu finden. Sucht einfach nach Jenny Jecke und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Ich darf an dieser Stelle jetzt mal stellvertretend für uns drei hier ein großes Dankeschön an euch Fans und Hörerinnen hier von Streamgestöber aussprechen. Ich kann das immer noch wiederholen. Ich finde das super, dass wir diesen Podcast weitermachen können, weil ihr da draußen dran bleibt und uns hört und uns auch immer Feedback schickt, was ich an dieser Stelle auch nochmal wirklich bekräftigen kann. Das lesen wir. Darüber freuen wir uns. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schickt uns zum Beispiel eine Mail an podcast@moviepilot.de, ebenso auch gern Kritik und Verbesserungswünsche. Ihr könnt Reviews hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts und so weiter, auch Sternebewertungen. Das hilft uns immer dabei, neue Hörerinnen zu finden. Und auch Sprachnachrichten könnt ihr natürlich an podcast@moviepilot.de schicken, über die wir dann hier im Podcast sprechen. Ja, ich kann euch an dieser Stelle weiterhin natürlich unseren großen Jahresrückblick empfehlen, wenn ihr weiteren Podcast-Stoff braucht zu den besten Serien des Jahres, aber natürlich auch den Podcast über Cobra Kai. Das ist wahrscheinlich an dieser Stelle das naheliegendste. Hört ihn euch ruhig nochmal an. Da habe ich mit Andrea gesprochen und wir reden da auch intensiver auch über die Darstellung von Bullying, über die Frage, was ist Cobra Kai für eine Legacy-Sequel? Wir definieren den Begriff natürlich auch und natürlich auch über die toxische Männlichkeit, die in der Serie thematisiert wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast auch nochmal zu hören und sich daran zu erinnern, was die Highlights der letzten beiden Staffeln von Cobra Kai waren. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Zuhören und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.